Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und der Frage, wer kann Kretschmann? Die Grünen in Baden-Württemberg müssen sich langsam aber sicher Gedanken machen über eine Nachfolge für ihren beliebten Spitzenpolitiker. Wir schauen auf die Schöffenwahl in den Städten und siehe da, das Interesse an den Laienrichtern ist gestiegen. Und wir besuchen die Berliner Uferhallen, wo viele Künstler um ihre Ateliers bangen. Guten Abend. Die Umfragewerte der AfD sind seit Tagen das große Thema. Zuerst hat der ARD Deutschlandtrend veröffentlicht, dass die AfD mit der SPD bei 18% gleich aufliegt. Wäre am Sonntag Bundestagswahl. Danach veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut Forsa, dass die AfD in Ostdeutschland mit 32% mittlerweile deutlich stärkste Kraft ist. Vor der CDU mit 23%. Und noch eine Erhebung von Forsa ergibt, dass sich die Mehrheit in Deutschland Sorgen macht. Wegen der Umfragewerte der AfD. Wir wollen das einordnen und auch darauf schauen, dass in Thüringen, Brandenburg und Sachsen im kommenden Jahr Landtagswahlen stattfinden. Alexander Moritz, unser Sachsen-Korrespondent, hat sich die Lage genauer angesehen. Herr Moritz, erstaunen Sie die aktuellen Umfragewerte für Ostdeutschland?
Nein, überhaupt nicht. Also eher erstaunt mich, wie überrascht manche davon zu sein scheinen. Die AfD, wenn wir uns erinnern, die ist vor über 8 Jahren zum ersten Mal in die Landtage eingezogen, in Sachsen, in Thüringen und Brandenburg, also Bundesländer, in denen auch im kommenden Jahr wieder gewählt wird in der Landtagswahl. Und die AfD ist hier in Ostdeutschland, muss man sagen, eine feste Größe geworden. Sie ist die größte Oppositionspartei im Sächsischen Landtag, aus dem ich meistens berichte, so wie aber auch in allen anderen ostdeutschen Landesparlamenten, mit Ausnahme von Thüringen, wo es ja eine Sondersituation gibt mit der CDU, die die Regierung mittoleriert. Und wenn man auf die letzten Wahlergebnisse schaut, in Sachsen waren es bei der Landtagswahl 27%, bei der Bundestagswahl knapp 25% der Zweitstimmen für die AfD in Sachsen. Das ist jetzt nicht so weit entfernt von den aktuellen Umfragewerten und man muss einfach anerkennen, die AfD hat hier ein Potenzial an Stammwählern, offensichtlich zwischen 20% und 30%.
Also schließen Sie daraus, dass diese aktuellen Umfragewerte nichts mit einer derzeitigen Unzufriedenheit zu tun haben?
Sie haben sicher nicht nur etwas mit aktueller Unzufriedenheit zu tun. Die kommt jetzt noch obendrauf, sage ich mal, und hat der AfD auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren Zulauf verschafft. Ich habe noch mal die Umfragewerte der AfD hier in Sachsen über das vergangene Jahr angeschaut. Da gibt es nicht so viele Umfragen, aber man sieht trotzdem einen Trend. Da ist sie jetzt bei knapp über 30% in den Umfragen, also auch noch mal deutlich mehr als im Bundestrend.
Welche Gründe hat das?
Na, die kurzfristigen Gründe sind sicherlich die, die auch in Gesamtdeutschland eine Rolle spielen. Die große Unsicherheit nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Da ist die AfD ja dezidiert die einzige Partei, die sich pro-russisch äußert. Also die sagt, das ist nicht unser Krieg, wir sollten uns raushalten und im Prinzip auch den Angriffskrieg damit verharmlost. Dazu kommt die Unsicherheit über die zwischenzeitlich gestiegenen Energiepreise, zuletzt das Heizungsgesetz. Das macht die Menschen natürlich unruhig. Dazu kommen aber auch strukturelle Gründe, sich hier gerade im Osten zu verwurzeln. Und das hat sie eben getan. Also ich denke, es ist wichtig, im Kopf zu haben, die AfD ist keine Protestpartei, sondern die hat sich in der Fläche verwurzelt.
Übersehen wir dabei Themen, also wegen derer sich die Menschen der AfD zuwenden?
Mein Eindruck ist, dass die Themen eigentlich bekannt sind. Es wird ja auch viel mehr über Ostdeutschland gesprochen. Das ist, muss man anerkennen, auch ein Verdienst der AfD, auch von Pegida. Also an Wissen mangelt es meines Erachtens da eigentlich nicht, aber an grundsätzlichen Ungleichheiten, da ändert sich wenig. Beispielsweise, wenn wir auf die Einkommensunterschiede schauen oder auch auf die Vermögensverteilung. Also Menschen, die heute in Ostdeutschland geboren werden, die erben in Zukunft viel weniger von ihren Eltern als jemand, der in Westdeutschland geboren und aufgewachsen ist. Und das wird sich auch nicht einfach so ändern. Meines Erachtens geht es beim Erfolg der AfD aber gar nicht so sehr um materielle Politik und Ungleichheiten, sondern ganz viel auch um Emotion, um Identität, um das Gefühl von Zugehörigkeit. Um es mal zu überspitzen, die AfD ist im Osten die Partei derjenigen, die sich nicht zur Bundesrepublik zugehörig fühlen. So ähnlich hat mir das auch der Rechtsextremismusforscher Johannes Kies erklärt, der an der Universität Leipzig regelmäßig zu politischen Einstellungen forscht. Und er sagt, es gibt klare Gemeinsamkeiten unter den Menschen, die die AfD wählen.
Es hängt klar mit dem Geschlecht zusammen. Es gibt gewisse Alterseffekte, also ältere eher. Es gibt ein bisschen Bildungseffekt, sozialstrukturell aber tatsächlich überraschend wenig Bewegung, sondern es sind dann eher eben Einstellungsfragen, politische Deprivation, also das Gefühl, nicht gehört zu werden, nicht teilnehmen zu können, schlechte Einschätzung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland, also was wir kollektive Deprivation nennen. und eben extrem rechte Einstellungen. Also wenn die Leute bestimmte antidemokratische Einstellungen, Ausländerfeindlichkeit und so weiter aufweisen, dann erhöht es die Chancen dramatisch, die AfD zu wählen.
Und diese Einstellungen, Rassismus, islamfeindliche Einstellungen, homofeindliche Einstellungen, die sind in Ostdeutschland, das zeigen Umfragen eben immer wieder, Studien, sind im Osten verbreiteter als im Westen. Und das begünstigt die AfD, ganz unabhängig von aktuellen Politikdebatten.
So, was nützen da nun also Schuldzuweisungen, die es nach diesen Umfragewerten in der Politik gegeben hat? Also zum einen, die CDU habe es nicht geschafft, den rechten Rand einzubringen. Und umgekehrt, die Ampel macht mit ihrer Heizungspolitik die AfD groß.
Ja, meines Erachtens helfen diese Schuldzuweisungen eigentlich niemandem weiter. Es müsste ja ein Anliegen aller demokratischen Parteien sein, die AfD überflüssig zu machen. Die Partei ist bekanntermaßen in Teilen rechtsextrem, insbesondere hier in den ostdeutschen Landesverbänden. Die Frage ist nun, wie können die Parteien das machen? Es gibt da ja so ganz grob zwei Ansätze. Der eine ist der Versuch, Wähler zurückzugewinnen, wie auch immer das funktionieren soll. Oder eben zu sagen, die sind rechtsextrem, mit denen reden wir nicht, konsequente Abgrenzung. Beides wird ja nicht wirklich durchgehalten. Und das ist eine große Herausforderung, denke ich, für alle Parteien, insbesondere hier auch auf Landesebene.
Das heißt, was erwartet uns im kommenden Jahr in Sachsen, Thüringen, Brandenburg? Da sind ja Landtagswahlen.
Es sind drei sehr entscheidende Landtagswahlen. Der Landtagswahlkampf hat jetzt offenbar schon so ein bisschen in Vorboten begonnen. Das schließe ich daraus, dass hier Michael Kretschmer, der Ministerpräsident CDU von Sachsen, ja jetzt zurzeit durch die Interviews zieht und fordert, Leistungen für Asylbewerber zu reduzieren, eine Obergrenze für Asylbewerber, also da auch inhaltlich auf eine Annäherung an die AfD setzt. Allerdings ist das eine Strategie, mit der die CSU in Bayern bei der vergangenen Landtagswahl 2017 eigentlich krachend gescheitert ist. Jetzt ist Sachsen nicht Bayern, vieles funktioniert hier anders. Trotzdem bleibt das mal abzuwarten, ob das erfolgversprechend ist. Und in den anderen Bundesländern, in denen gewählt wird, müssen wir gucken, was passiert. Ich persönlich bin sehr gespannt auf diese Wahlen. Vermutlich wird sich nicht so wahnsinnig viel ändern. Interessant wird in Sachsen beispielsweise, ob die FDP wieder ins Parlament kommt, weil das dann auch neue Koalitionsoptionen freischalten würde. Im Grunde werden wir vermutlich aber weiterhin eine Situation sehen, in der alle demokratischen Parteien sich irgendwie zusammenschließen müssen, wenn sie ohne die AfD regieren wollen oder ohne sich von ihr tolerieren zu lassen. Zumindest solange die CDU weiterhin eine Koalition mit der Linken ausschließt, Stichwort Äquidistanz. Und das werden sehr spannende Landtagswahlen mit ungewissem Ausgang. Möglicherweise sind wir auch danach in einigen Bundesländern, ich schaue hier nach Thüringen, am Rande der Unregierbarkeit, wo wir ja inzwischen, also schon seit einigen Jahren, so eine Situation haben, wo es eine Minderheitenregierung gibt, was es vorher auch noch nicht gab.
Die Umfragewerte der AfD in Ostdeutschland hat unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz eingeordnet. Danke. Untersuchungsausschüsse sind keine Dauereinrichtung und egal, ob sie zu einem Ergebnis kommen oder nicht, ihre Tätigkeit endet, wenn die Legislaturperiode ausläuft. Dann finden Wahlen statt und das neu gewählte Parlament muss danach entscheiden, ob so ein Untersuchungsausschuss, wenn er noch nicht fertig war mit seiner Arbeit, wieder einberufen wird. Im Hessischen Landtag gibt es mehrere Untersuchungsausschüsse. Einer befasst sich zum Beispiel mit dem Mord 2019 am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Ein anderer untersucht die rassistischen Morde von Hanau 2020 mit 9 Opfern. Und zumindest der Abschlussbericht des U-Ausschusses zu Hanau wird nicht mehr vor der Wahl am 8. Oktober in den Landtag eingebracht werden. Die Fraktionen, auch die mit der CDU regierenden Grünen, sind sich nicht einig darüber, wie sie die Arbeit der Ermittlungsbehörden bewerten sollen. Also die Rolle des seit mehr als 2 Jahrzehnten von CDU-Politikern geführten Innenministeriums und der unterbestellten Behörden wie Polizei und Verfassungsschutz. Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau hat mit den Politikern darüber gesprochen.
Jörg-Uwe Hahn ist innenpolitischer Sprecher der FDP im Hessischen Landtag und begleitet für seine Fraktion die Untersuchungsausschüsse zu Hanau und Lübcke. Der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident ist sich mit dem jetzigen CDU-Ministerpräsidenten Hessens Boris Rhein in einem einig. Der Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke hätte wohl auch nicht verhindert werden können, wenn die Sicherheitsbehörden des Landes besser gearbeitet hätten, als sie es getan haben.
Es gibt solche Situationen, die kann man nicht zu 100% ausschließen. Was man aber ausschließen kann, ist, dass es Arbeitsfehler bei den Sicherheitsbehörden gibt. Und die gab es, wenn wir jetzt den Fall Lübcke ansprechen, die gab es insbesondere beim Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen.
Der Inlandsgeheimdienst in Hessen habe nicht nur abgeschottet gearbeitet, was zu seinem Handwerkszeug gehört, so der ehemalige Justizminister. Der Verfassungsschutz habe lange Jahre auch abgeschottet gedacht und das sei ein Fehler gewesen. Das Argument des CDU-geführten Innenministeriums in Hessen sei immer gewesen, wir müssen unsere Informanten und Kontaktpersonen schützen. Jörg-Uwe Hahn berichtet, dass deshalb schon der Austausch mit den unmittelbar benachbarten Landesämtern für Verfassungsschutz nicht funktioniert hätte.
Ich gehörte schon mal einem Untersuchungsausschuss im letzten Jahrhundert an. Da haben wir uns über den Anschlag der RAF auf die Justizvollzugsanstalt in Weiterstadt gebildet. Und da haben wir tatsächlich festgestellt, dass ein Mensch, der für den rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz als V-Mann gearbeitet hat, vom hessischen Verfassungsschutz als Täter gesucht wurde. Und wenn Sie schauen, Wiesbaden und Mainz, naja, ich übertreibe mal 10 Kilometer Unterschied. So abgeschottet war das damals. Und leider war es vor 4, 5 Jahren in Hessen um Längen besser, aber immer noch nicht abgeschlossen.
Hessische Rechtsextremisten agieren auch gerne in den Nachbarbundesländern. Ein besserer Austausch zwischen den Sicherheitsbehörden kann möglicherweise Infolücken schließen. So wurde vom hessischen Verfassungsschutz ein Foto übersehen, das den späteren Lübcke-Mörder einige Jahre zuvor bei einem bekannten Rechtsradikalen in Thüringen zeigt. Anders als die CDU und die jetzige Oppositionspartei FDP beurteilen die in Hessen mitregierenden Grünen im Untersuchungsausschuss die Frage, ob der Mord an Walter Lübcke zu verhindern gewesen wäre oder nicht. Die Grünen hätten diese Frage im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses bewusst offen halten wollen, so Eva Goldbach, selbst stellvertretende Vorsitzende der Grünen Landtagsfraktion.
Deshalb, weil wir festgestellt haben an verschiedenen Stellen, dass die hessischen Sicherheitsbehörden, das Landeskriminalamt, also polizeilicher Staatsschutz, sowie auch das Landesamt für Verfassungsschutz Fehler gemacht haben. Fehler in der Weiterbeobachtung zum Beispiel von Stefan Ernst.
Dem verurteilten Mörder von Walter Lübcke. Seine Akte beim Verfassungsschutz wurde geschlossen, obwohl er weiter in der Szene aktiv war. Ein Fehler, da ist man sich parteiübergreifend heute einig.
Oder aber bei der Erteilung der Waffenerlaubnis, Weitergabe von Informationen zur Waffenerlaubnis bei Markus Hartmann.
Einem Rechtsextremisten, dem das Oberlandesgericht Frankfurt am Main eine Beteiligung am Lübcke-Mord jedoch nicht nachweisen konnte.
Und das hätte natürlich auch Folgen gehabt, wenn diese Fehler nicht gemacht worden wären. Aber was das konkret für Auswirkungen gehabt hätte, liegt so weit im Spekulativen, dass wir uns nicht anmaßen können. Und ich persönlich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, der Mord war nicht zu verhindern gewesen. Das können wir heute nicht.
Der Lübcke-Untersuchungsausschuss wird nach der parlamentarischen Sommerpause noch einmal Thema im Landtag sein, weil die Opposition es will. Dissens der Grünen mit ihrem Koalitionspartner CDU gibt es bei der Beurteilung des Verhaltens der Polizei im Falle der rassistischen Morde von Hanau vom 19. Februar 2020 mit 9 Opfern. Das gilt vor allem für den Polizeieinsatz in der Tatnacht, in der etwa die Funkkanäle zwischen der hessischen Polizei und zusätzlichen Einsatzkräften aus dem unmittelbar benachbarten Bayern nicht funktionierten. Jörg-Michael Müller, Obmann der CDU-Fraktion im Untersuchungsausschuss, verteidigt den Polizeieinsatz trotzdem.
Natürlich gab es dort Probleme. Das ist der Lage geschuldet, schlicht und einfach. Die Kanäle wurden gewechselt und man hat nicht aufeinander gehört. Es war eben Hektik und das soll auch gar nichts entschuldigen. Aber der Einsatz an sich ist davon nicht betroffen gewesen.
Auch das sieht der Koalitionspartner anders. Vanessa Gronemann ist die Obfrau der Grünen Landtagsfraktion im Hanau-Untersuchungsausschuss. Sie hält den inzwischen pensionierten hessischen Landespolizeipräsidenten Roland Ullmann dafür verantwortlich, dass es in der Tatnacht von Hanau nicht genügend Polizisten an den Notruftelefonen der Stadt gab und es keine Umleitung des Notrufs zu anderen Polizeidienststellen eingerichtet war. Willi Viorel-Paun, eines der Opfer, hatte vor seiner Ermordung mehrmals vergeblich versucht, hilfesuchend das Notruftelefon anzuwählen. Ullmann war im Februar 2020 noch Polizeipräsident in Offenbach, der Dienststelle, die für Hanau zuständig war.
Ich hatte ihn gefragt, wer denn die Verantwortung für die Technik hat. Und er hat selbst gesagt, er. Deshalb nehme ich ihn da auch mit in die Verantwortung. Er hätte sich dafür interessieren müssen, sage ich mal, wie die technische Ausstattung ist.
Ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Hanau gegen den ehemaligen Polizeipräsidenten Ullmann wurde jedoch inzwischen eingestellt. Meinungsverschiedenheiten zwischen den Regierungsparteien und der Opposition gibt es aktuell auch zu der Frage des Zeitpunkts, an dem der Abschlussbericht des Hanau-Untersuchungsausschusses in den Landtag eingebracht werden soll. Die Regierung will das erst nach der Landtagswahl am 8. Oktober machen. Ihr Argument? Die Aufarbeitung der Verbrechen von Hanau sei zu wichtig, um sie zum Wahlkampfthema zu machen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Günther Rudolph sieht das ganz anders.
Und ich finde, haben die Menschen im Land Anspruch, auch vor Landtagswahlen über das Ergebnis Berichte zu bekommen.
Die Opposition wird aber auch hier die Debatte noch einmal vor der Landtagswahl suchen. Fazit: Die Untersuchungsausschüsse haben viele Details klären können. Doch den politischen Konsens dazu, wie das Verhalten der Sicherheitsbehörden in Hessen zu beurteilen ist, haben sie nicht herzustellen vermocht.
Das riecht nach Sondersitzungen des Hessischen Landtages, Ludger Fittkau berichtete. Winfried Kretschmann ist einer der Landespolitiker, die deutschlandweit populär sind. Nicht nur deshalb, weil der Ministerpräsident seit mehr als 12 Jahren die Politik in Baden-Württemberg prägt. Er ist beliebt und oft geschätzt für seine Bodenständigkeit. Er spielt gern mit den Enkelkindern und der 75-Jährige findet Urlaub in Europa besser als Fernreisen. Politisch hat er einige Premieren vorzuweisen. Erster grüner Regierungschef, die erste grün-rote Regierung auf Landesebene mit der SPD, dann zum ersten Mal überhaupt eine grün geführte Regierung mit der CDU als Juniorpartner. Für die Grünen ist Winfried Kretschmann längst ein Garant für Wahlerfolge in Baden-Württemberg. Aber nach dieser dritten Amtszeit soll Schluss sein, sagt er. Noch ist nicht ganz Halbzeit in der Legislaturperiode, aber klar ist, es muss eine Nachfolge geben. Immer wieder fällt dabei der Name Cem Özdemir. Landeskorrespondentin Katharina Thoms hat sich das bei Lichte genauer angesehen.
Danke, so machen wir's.
Blauer Himmel, die Sonne strahlt auf die Wiese. Die große Politik stampft an dem Frühjahrsmorgen durch einen Modellbetrieb im Norden von Baden-Württemberg. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen, CDU-Landwirtschaftsminister Peter Haug und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Hier am Feldrand scheint sofort der frühere Biologielehrer in ihm durch.
Aber Unkraut ist ja erstmal. Gibt es ja nur für den Landwirt und nicht für die Natur. Widersprichst du mir hoffentlich nicht ernsthaft.
CDU-Landwirtschaftsminister Haug muss kleinlaut beigeben. Keine Chance gegen den Biologie-Landesvater. Der Bundeslandwirtschaftsminister versucht es deshalb erst gar nicht. Schlauer zu wirken als der Grüne Winfried Kretschmann. Cem Özdemir will lernen bei diesem Termin. Zumindest für den Eindruck vor der Presse.
Es ist immer spannend, dem Ministerpräsident zuzuhören als Biologielehrer. Das hört mir heraus. Ich habe jetzt geguckt während der Fahrt, wann das erste Hannah-Arendt-Zitat kommt. Vielleicht für die Rückfahrt hat er eins aufgehoben, aber man lernt viel bei ihm.
Auffällig oft ist Cem Özdemir in den vergangenen Monaten in Baden-Württemberg. Auffällig, weil gerade Özdemir als heißester Nachfolgekandidat für Kretschmann gehandelt wird. Der anatolische Schwabe aus Bad Urach auf der Schwäbischen Alb, wie er sich in Wahlkämpfen gern selbst vermarktet. Als erster Grüner holte Özdemir in Stuttgart das Direktmandat. Und als Bundeslandwirtschaftsminister entdeckt er eben auffällig oft seine Liebe zur baden-württembergischen Heimat. Hier eine Tagung seines Ministeriums in Hohenlohe, dort eine Rede vor Landwirten in Stuttgart oder ein gemeinsames Ablästern über Berlin beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach.
Als schwäbischer Özelbrötze bin ich natürlich quasi doppelt verdächtig. Schwabe und Anatole, das ist quasi, als wären Elon Musk und Recep Tayyip Erdogan eine Person. So ist es. Deshalb muss ich mich da immer sehr zurückhalten, aber hier sind wir unter uns, da kann ich sagen, wir Schwaben sind ein rechtschaffendes Volk.
Cem Özdemir selbst bezeichnet Winfried Kretschmann gern als sein Vorbild. Eine klare Aussage zum Nachfolgethema gibt es aber nicht. Von niemandem. Unter Grünen heißt es oft, man wisse ja gar nicht, ob Özdemir denn auch wirklich nach Stuttgart kommen wolle. Rhetorisch talentiert und bekannt, Özdemir habe jedenfalls Potenzial, sagt der Freiburger Politikwissenschaftler Michael Wehner.
Er war Europaabgeordneter, er ist Bundestagsabgeordneter, er hat langjährige kommunal- und landespolitische Verknüpfungen und ist natürlich eben vom Bekanntheitsgrad deutlich bekannter als ein Andreas Schwarz, den nur landespolitische Insider kennen.
Andreas Schwarz. Seit 7 Jahren führt er die Fraktion der Grünen im baden-württembergischen Landtag. Der Fraktionschef wird gern als eine Art natürlicher Nachfolger gehandelt. Auch Schwarz, heißt es, sieht sich in der Rolle. Er, der seine Politik gern betreibt.
Mit Verlässlichkeit, mit Zuversicht und mit Ausdauer.
Der Dreiklang erklingt oft vor der Presse oder bei Reden, wo er auch oft etwas ungelenk wirkt. In der Fraktion schätzt man den Wirtschaftsjuristen und Fachmann für alles, aber Andreas Schwarz sei ein akribischer Arbeiter und kenne sich schnell mit allen Themen aus. Und auch ein ehemaliger Fraktionschef Winfried Kretschmann galt ja mal als politisch nicht vermarktbar, bevor genau seine Eigenheiten zum Markenzeichen wurden.
Ich kann nur noch mal wiederholen, ich bin kein Monarch und bestimme meinen Nachfolger nicht selber.
Ganz egal ist es Kretschmann aber nicht. Das schiebt er in einer Pressekonferenz im Frühjahr dann doch noch hinterher.
Praktisch ist aber auch so, ich kann mich nicht einfach auch total raushalten.
Nur konkret wird er nicht. Öffentlich erhält auch Fraktionschef Schwarz nur lobende Worte. Kretschmanns Wunschnachfolger wäre er wohl aber eher nicht, heißt es oft. Früher zu gehen und einem Nachfolger das Amt vor dem Wahljahr 2026 zu überlassen, das könnte auch viele Vorteile haben, sagt Politikwissenschaftler Michael Wehner. Aber
Kronprinzen wären vielleicht gut, sind aber auch immer gefährdet, weil sie in der Partei nicht vermittelbar sind. Und dann hängt es natürlich auch bei dem Tableau davon ab, sind sie landespolitisch verankert? Welche Erfahrungen bringen sie mit? Zu welchem Parteiflügel gehören sie? All das sind dann eben auch Fragen, die wieder virulent werden, wenn eben so eine Person mit dem entsprechenden Charisma und der Autorität abtritt.
Offen ist auch, ob der Koalitionspartner CDU da mitmachen würde, bei einem früheren Wechsel. Auch wenn die CDU Koalitionstreue geschworen habe, in der Südwest-CDU muss auch erst noch geklärt werden, wer die nächste Generation an der Spitze sein wird. Berechenbar geht anders. Als kurz nach der Landtagswahl vor 2 Jahren die neue Grünen-Doppelspitze in einem Zeitungsinterview ankündigte, sie würden sich jetzt mal um die Kretschmann-Nachfolge in der Partei kümmern, da machte Kretschmann schnell klar, er regiere bis zum Ende der Legislatur, 2026. Und dabei bleibt er bis heute mit einer kleinen Hintertür.
Ich habe ja ohnehin vor, wenn meine Kräfte und die Gesundheit es zulassen, diese Legislaturperiode zu regieren. Dafür bin ich ja gewählt.
Seitdem wird das Thema bei den Grünen Baden-Württembergs nicht mehr öffentlich angesprochen. Es herrscht gespannte Ratlosigkeit. Nachdem frühere aussichtsreiche Nachfolgekandidaten und Kandidatinnen sich in den vergangenen Jahren nach und nach selbst aus dem Rennen genommen haben, wie Tübingens Oberbürgermeister und inzwischen Ex-Grüner Boris Palmer mit seinen Eskapaden, Freiburgs abgewählter Oberbürgermeister Dieter Salomon oder die frühere Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, die sich vor einem Untersuchungsausschuss Vorwürfen stellen musste. Und der Erfolg der Grünen hängt in Baden-Württemberg eben sehr stark vom Erfolgsfaktor Winfried Kretschmann ab, so Politikwissenschaftler Wehner. Deshalb komme es auch bei der Kandidatenkür früher oder später auf Geschlossenheit an.
Gerade in Wahlkampfzeiten sollte eine Partei sehr einheitlich auftreten, um eben sich gegenüber den Mitbewerbern abzugrenzen und nicht in innerparteilichen Grabenkämpfen sich zu erschöpfen. Ich vermute eher, dass aufgrund eben der vielen Erfahrungen man dazu neigt, es eher in den oberen Parteigremien zu entscheiden, als das an die Basis zu geben.
Der Ministerpräsident wolle da auf jeden Fall mitmischen, sagt Kretschmann.
Das Mitmischen dürfen Sie sich so vorstellen, dass die, die dafür im Gespräch sind, sich entfalten können. Dass ich Ihnen keine Steine in den Weg, Ihnen die Schau nicht stehle und was man alles machen kann, damit potenzielle Nachfolger zeigen können, was sie können.
Und er gebe ihnen Tipps zur Performance. Auch die neue Wissenschaftsministerin Petra Olschowski zählte Kretschmann vor wenigen Wochen auf Nachfrage zur Reihe der gehandelten AnwärterInnen.
Ja, die performt sich doch gut. Das war ja der Grund der Nachfrage vom Herrn Müller.
Olschowski ist noch kein Jahr im Amt, war bisher Staatssekretärin und davor Hochschulleiterin. Unter Grünen gilt sie eher nicht als Top-Favoritin, aber dann sind es ja auch noch knapp 3 Jahre bis zur regulären nächsten Wahl.
Katharina Thoms über die Frage, wer kommt in Baden-Württemberg nach Winfried Kretschmann? Viele Städte haben geworben für die Schöffenwahl. Diese ehrenamtlichen Richterinnen und Richter haben eine wichtige Aufgabe. Sie sind sozusagen das sichtbare Zeichen von Volkssouveränität. Wir wollten wissen, haben sich genügend Anwärter beworben? Das ist gar nicht so einfach herauszufinden, weil die Städte meist nicht bekannt geben, ob Laienrichterinnen oder Richter fehlen. Es gibt auch keine Statistik darüber. Und noch eine Frage ist wichtig. Wer hat sich beworben? Rechtsextreme scheinen das Amt gerade für sich zu entdecken. Unser Autor Bastian Virzioch hat selbst nachgefragt bei 20 Städten und Kommunen und ja, die Bilanz sieht ganz gut aus.
Zum Beispiel Stuttgart. Insgesamt 734 Schöffinnen und Schöffen werden in der baden-württembergischen Landeshauptstadt benötigt. Auf die Ämter bewerben können sich fast alle Bürgerinnen und Bürger. Auf Anfrage von Deutschlandfunk teilt dazu eine Sprecherin der Kommune mit:
Aufgrund der aktuellen hohen Zahl von 2420 Interessierten kommen gut 2/3 der BewerberInnen nicht zum Zuge.
Mehr als 2400 Bewerber auf rund 730 Richterposten in Stuttgart. Dieses Ergebnis scheint kein Einzelfall zu sein. Deutschlandfunk hat bei 20 Kommunen in ganz Deutschland nachgefragt, wie die diesjährigen Schöffenwahlen gelaufen sind. Das Ergebnis dieser statistisch nicht repräsentativen Umfrage: Mehr als 3/4 der Kommunen verzeichneten mehr Bewerberinnen und Bewerber als vor 5 Jahren. So teilt etwa die Pressestelle der Stadt Gießen mit:
Es gab im Vergleich zu vorherigen Wahlen einen enormen Anstieg an BewerberInnen.
Oder Flensburg:
Deutlich besser als in den Vorjahren.
Oder Schwerin:
Im direkten Vergleich zu 2018 ist ein positiver Trend festzustellen.
Andreas Höhne überraschen diese Ergebnisse nicht. Der Präsident des Bundesverbands Ehrenamtliche Richterinnen und Richter erzählt, in der Vergangenheit erreichten seinen Verband regelmäßig Hilferufe aus den Kommunen, weil Schöffen fehlten. Dies sei in diesem Jahr zum ersten Mal anders gewesen.
Wir fanden witzigerweise auch Hilfeschreie in der anderen Richtung so ungefähr ganz gut. Wir brauchen 20 Bewerber und wir haben 100 Bewerber. Was sollen wir jetzt tun? Also diese Situation, dass es genug Bewerber gab, so scheint es, gab es noch nie.
60.000 Schöffinnen und Schöffen werden insgesamt gesucht. Andreas Höhne, selbst seit 15 Jahren als Laienrichter tätig, nennt als Ursache für das erhöhte Bewerberaufkommen die Werbetrommel.
Wir sind an die Volkshochschulen herangetreten und die haben sich sehr offen gezeigt. Wir haben also Informationsveranstaltungen für die Bürger angeboten. Das muss natürlich beworben werden und das haben wir dann versucht. A, sind auf die Kreise zugegangen, also die Landräte haben wir angeschrieben und wir haben auch die großen Kommunen angeschrieben und haben da sensibilisiert. Bis dato ist das ja nur im Amtsblatt erschienen. Auch da haben wir Texte zur Verfügung gestellt, damit das ein bisschen attraktiver wird. Also das Interesse an diesem Amt ist schon da, wenn man genug tut.
Dennoch sieht es mit dem Bewerberaufkommen nicht überall in Deutschland so glänzend aus wie in Flensburg oder Stuttgart. Betroffen sind die Millionenstädte sowie Teile Ostdeutschlands. Zwar melden auch Rostock, Jena und Plauen auf Anfrage des Deutschlandfunks einen Bewerber plus, Magdeburg hingegen sah sich gezwungen, die Bewerbungsfrist zu verlängern, so wie Dessau-Roßlau, weil dort immer noch Jugendschöffen fehlen. Auch in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden meldeten sich weniger Bewerber als in der Vergangenheit. Und Cottbus teilt mit:
Das Interesse an diesem Ehrenamt wird auch zukünftig tendenziell weniger werden. Davon müssen wir ausgehen.
Auch Metropolen wie Hamburg scheinen nach wie vor Probleme damit zu haben, ausreichend Laienrichter zu finden. So heißt es etwa aus Berlin:
Es fehlte teilweise an einer ausreichenden Zahl von freiwilligen Meldungen, sodass die Vorschlagsliste in einigen Bezirken im Wege der Zufallsauswahl aus dem Melderegister ergänzt werden musste.
Ich finde es schade. Ich kann das allerdings auch bestätigen. Zum Beispiel in Hamburg hat man im Oktober schon den Zufallsgenerator angeworfen und hat dann gesagt, wenn ich einen Grundstock habe, brauche ich nur noch ein paar, die sich dann melden müssen. Ich finde die Verfahrensweise so nicht gut.
Hoeneß Schöffenverband hat die Wahlwerbetrommel nicht alleine gerührt. Auch die SPD oder das Kampagnennetzwerk Campaign haben dazu aufgerufen. Dabei ging es beiden darum, die Wahl möglichst vieler rechtsextremer Bewerber zu verhindern. Solche Fälle gibt es immer wieder. In Offenburg beispielsweise wird derzeit diskutiert, ob ein rechtsextremer AfD-Politiker Schöffe werden kann. Regelmäßig rufen extrem rechte Parteien wie die NPD ihre Anhänger dazu auf, Laienrichter zu werden.
Die haben das nicht mal hinter der verborgenen Hand gemacht, sondern die haben öffentlich geworben. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige gesagt haben, also das traue ich mir auch zu, wenn die das können. Ich will das nicht, dass die dort sitzen. Und das ist auch richtig so. Es müssen schon Demokraten am Richtertisch sein, sonst geht unsere Gesellschaft flöten.
Um ehrlich zu sein, wir wissen nicht, wie groß die Gefahr von rechtsextremen Schöffen ist,
sagt der Hamburger Journalist und promovierte Jurist Joachim Wagner.
Es gibt keine Indizien für eine Unterwanderung der Justiz durch solche rechtsextremen ehrenamtlichen Richter. Aber wir können beobachten, dass immer wieder Einzelfälle aufpoppen. Wir können sagen, das können wir leicht vertragen. Aber meine Meinung ist, dass jeder Einzelfall von rechtsextremen ehrenamtlichen Richtern ein Fall zu viel ist, weil die Entdeckung solcher ehrenamtlicher Richter das Ansehen und das Vertrauen in die Justiz, in der Rechtsgemeinschaft erheblich beschädigt.
Joachim Wagner erklärt, dass die Frage, wie rechtsextreme Laienrichter verhindert werden können, in der Praxis ungelöst sei.
Das Bundesverfassungsgericht hat vor vielen Jahren bereits klargestellt, dass auch bei ehrenamtlichen Richtern klar sein muss, die Verfassungstreue. Nur ist dieses Gebot des Bundesverfassungsgerichts bisher in der Praxis von den Bundesländern nie umgesetzt worden.
Grund dafür sei die Vorgabe, wonach die Auswahl der Laienrichter politisch neutral zu erfolgen habe. Deswegen werden die Bewerber auch nicht nach Parteimitgliedschaften oder ihren politischen Vorlieben gefragt.
Und dahinter steht natürlich die These, dass unsere Justiz politisch neutral sein soll. Und deshalb sollen auch alle Laienrichter politisch neutral gewählt werden. Nur, das ist eine Quadratur des Kreises. Wie sollen politisch neutrale Schöffenwahlen denn geeignet sein, Rechtsextremisten zu entdecken? Und dieses Problem ist bisher von den Bundesländern und bei allen Laienrichterwahlen bisher ungelöst.
Also Fazit, die Schöffenwahlen 2023 scheinen aus Sicht der Kommunen überwiegend erfolgreich gewesen zu sein. Und so können jetzt in den Rathäusern die sogenannten Vorschlagslisten mit den Namen der Kandidaten erstellt werden. Danach werden die Listen öffentlich ausgelegt. Die eigentliche Wahl liegt dann in der Hand des jeweiligen Gerichts. Ob sich allerdings Rechtsextremisten unter den Bewerbern befinden, wird für die Mitglieder der jeweiligen Wahlausschüsse kaum zu erkennen sein.
Bastian Wirzioch über die Schöffenwahl 2023.
Kennen Sie die Uferhallen in Berlin?
Ganz tolles Areal. Diese Uferhallen gehörten früher einmal der großen Berliner Straßenbahn AG. Ein fast 19.000 Quadratmeter großes Gelände mit denkmalgeschützten Gebäuden. Heute die Heimat einer großen Kreativszene. In den Uferhallen gibt es ca. 80 Ateliers, Tanz- und Probenräume, Tonstudios, eine Ausstellungshalle, Werkstätten und Veranstaltungsräume. Ein wichtiger Teil der Berliner Kulturszene, aber nun in seiner Existenz in Gefahr. Die Künstlerinnen und Künstler rechnen täglich mit der Kündigung. Das wäre für viele eine Katastrophe und sie sagen, es wäre auch für Berlin eine Schande. Wolf-Sören Treusch hat diese Kunstoase besucht.
Es gibt eine Skulptur von mir, das ist die entgleiste Wand. Diese entgleiste Wand spielt inhaltlich auf unsere Situation in den Uferhallen an.
Konzeptkünstler Peter Dobroschke hat eine Nachbildung seiner riesigen Atelierwand auf den Vorplatz der Uferhallen gelegt. Als Podest für weitere Skulpturen, aber auch als Protest gegen Verdrängung.
Estrich draufgegossen, dass es fest vor Ort steht und nur durch Zerhacken wieder entfernt werden kann. Und ja.
Der Kunst- und Kulturstandort Uferhallen im alten Berliner Arbeiterbezirk Wedding ist in Gefahr. Ende des Jahres laufen die Mietverträge der etwa 100 hier ansässigen Künstlerinnen und Künstler aus. Wenn nicht bald eine Lösung gefunden werde, schreiben sie in einem offenen Brief, würden die ersten Kündigungen durch den Eigentümer ins Haus flattern. Peter Dobroschke ist auch Vorstandsmitglied im Verein Uferhallen e.V. Den haben die Künstlerinnen und Künstler schon vor 4 Jahren gegründet, um geschlossen in die Verhandlungen mit Eigentümer, Bezirk und Berliner Senat zu gehen.
Ja, die Kündigung ist noch nicht im Briefkasten, aber das heißt ja nicht, dass man deswegen medium entspannt ist oder was. Also wir wissen auch, was wir die letzten 5, 6 Jahre hier eingesetzt haben an Energie, um diesen Raum zu halten und was uns an Versprechen genannt wurde und wo wir jetzt stehen.
Seit 2017 gehört das denkmalgeschützte Areal einem Unternehmen von Alexander Samwer. Heute heißt die Firma Marema GmbH. Mit seinen Brüdern gründete Samwer einst den Online-Versand Zalando. Mittlerweile zählt er zu den größten Immobilienbesitzern und Entwicklern in der Hauptstadt. Auch auf dem Gelände der Uferhallen will er jetzt bauen.
Es soll im Januar losgehen und es ist keine Lösung da, das ist absurd.
2021 hatte das Land Berlin in enger Abstimmung mit der Interessenvertretung der Künstlerinnen und Künstler mit dem Eigentümer einen sogenannten Letter of Intent unterzeichnet. Darin wurde ihm zugesichert, dass er seine geplanten Bauvorhaben, unter anderem ein 13-stöckiges Hochhaus, realisieren dürfe. Den Bebauungsplan dafür wolle man gemeinsam erarbeiten. Im Gegenzug sicherte der Eigentümer einen langfristigen Generalmietvertrag für die Künstlerinnen und Künstler zu.
Das ist die Existenz der Leute. Und es ist die Existenz der Kunst- und Ausstellungsszene.
Im Januar 2023 dann die Kehrtwende. Der Eigentümer, die Marema GmbH, kündigt das Bebauungsplanverfahren auf, um die planerischen Ziele neu zu erörtern, wie es heißt. Hintergrund die gestiegenen Zinsen und Baukosten. Anfragen dazu von Deutschlandfunk Kultur beantwortet die Marema GmbH nicht. Klar ist, seitdem ist der Letter of Intent aus dem Jahr 2021 hinfällig. Die große Lösung vom Tisch. Auch das 13-stöckige Hochhaus wird vorerst nicht gebaut, bestätigt der Stadtrat für Stadtentwicklung in Berlin-Mitte, Ephraim Gothe.
Die Idee dieses Letter of Intents mit dem aufwendigen B-Plan-Verfahren war ja, dass wir dadurch, dass wir mehr Baumasse auf dem Grundstück ermöglichen und das auch realisieren lassen wollten, dass dadurch eben ein, ich sag mal, günstiger Generalmietvertrag für den Verein, sprich für die Leute, die da tätig sind, mit verbunden gewesen ist. Ne? So, und dieses große Ziel von sehr viel Baumasse als Gegenleistung dafür, dass zu günstigen Konditionen die Künstlerinnen und Künstler alle bleiben können mit ihren gewerblichen Mietverträgen, diese Idee muss neu angepasst werden, weil die große Vision jetzt eben nicht mehr da ist.
Nun ist der neue Berliner Kultursenator Joe Ciallo von der CDU gefordert, wenigstens die kleine Lösung hinzubekommen, Teile des Areals als Sondergebiet für kulturelle Nutzung auszuweisen und einen Mietvertrag für die Künstlerinnen und Künstler mit einer kürzeren Laufzeit als 30 Jahre zu erreichen. Im RBB versprach er, alles zu tun, damit der Kunst- und Kulturstandort Uferhallen erhalten bleibe.
Wenn wir mit großen Künstlern, Monica Bonvicini, Katharina Groß und viele, viele anderen Uferhallen, so umgehen, dass sie dann ihre Kulturorte verlassen müssen, brauchen wir uns in Berlin nicht zu wundern, wenn Künstler die Stadt verlassen, woanders hingehen und dieser Stadt diese Exzellenz abhanden kommt.
Derweil kann der Eigentümer anfangen zu bauen. 2021 war ihm genehmigt worden, 3 kleinere Baumaßnahmen auf dem Gelände vorzuziehen. Unter anderem darf er den historischen Pferdestall, in dem Ende des 19. Jahrhunderts die Tiere für die Berliner Pferdeeisenbahn untergebracht waren, um 2 Etagen aufstocken.
Und kann man ja sehen, also es fängt jetzt an hiermit.
Noch haben mehrere Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers in dem schmucklosen, weiß getünchten Altbau. Unter ihnen der Videokünstler Heiner Franzen. Seit 15 Jahren arbeitet er hier, hat selbst angepackt, um sein Atelier behaglich zu machen. Er rechnet täglich mit der Kündigung, hofft aber auch, dass der Eigentümer sein Wort hält und Ersatz für ihn auf dem Gelände der Uferhallen schafft, zum Beispiel in der sogenannten Maschinenhalle.
Die Gespräche mit dem Vermieter, die sind eher in die Richtung gegangen, ja, sie werden dann ja mal umziehen und sie kriegen dann einen Raum. Das gesagt wurde, wir haben in der Seitenhalle die Möglichkeit, solche Ateliers zu errichten. Über die Baugenehmigung gibt es unterschiedliche Nachrichten. Ich gehe jetzt einfach von dem aus, was der Eigentümer mir gesagt hat, beziehungsweise die Verwaltung mir gesagt hat, dass dort solche Räume errichtet werden und dass wir dann auch zeitnah umziehen können.
Geschehen ist allerdings noch gar nichts. Die Zeit drängt. In einem halben Jahr sollen die ersten Bauarbeiten beginnen. Zudem ist klar, die Umsetzflächen auf dem Gelände der Uferhallen werden nicht ausreichen. Etliche Künstlerinnen und Künstler werden Ersatzräume außerhalb angeboten bekommen. Erste Begehungen fanden schon statt. Die Enttäuschung ist groß. Zu klein, zu kalt, zu dunkel. So das Urteil der Betroffenen. Die Verunsicherung ist groß.
Man hat ja schon viel versprochen und besprochen. Also wir sind ja seit 7 Jahren hier zugange. Und da wurden uns schon alle möglichen Perspektiven gezeigt. Jetzt hat sich der Kultursenator ja zum Glück eingeschaltet und auch das direkt zu seiner Aufgabe erklärt. Und dadurch sind wir natürlich jetzt sehr neugierig, wie sich das dann auch mit den Verabredungen verhält.
Die politisch Verantwortlichen unternehmen nun einen neuen Versuch, eine Verhandlungslösung mit dem Eigentümer hinzubekommen. Sie wissen, die Kreativszene in Berlin braucht Arbeitsmöglichkeiten in der Stadt. Sie ist auch ein wirtschaftlicher Faktor. Konzeptkünstler Peter Dobroschke ergänzt selbstbewusst, ihren Ruf als Kunstmetropole hat die Stadt gerade Standorten wie den Uferhallen zu verdanken und die gelte es als Ganzes zu bewahren.
Wenn Berlin da keine Schutzmechanismen findet, die wirklich auf Gesetzesgebung basieren, dann können immer für Einzelprojekte Bemühungen stattfinden und man ist froh, wenn vielleicht von 20 Ateliers mal eins gerettet wird. Aber das ist ja nicht die Lösung.
Wolf-Sören Treusch über die ungewisse Zukunft der Kunstoase Uferhallen in Berlin. Das war das DLF-Magazin. Barbara Roth hat Ihnen heute die Themen zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer und wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.